ARD.
Herzlich willkommen, liebe Leute, wie nah Ihnen Europa ist und dass das eben nicht nur so ein abstraktes Gebilde ist, das wurde Ihnen vermutlich während der Pandemie nochmal ganz stark vor Augen geführt. Gerade wenn Sie hier in der Nähe unseres Senders im Saarland oder anderswo in Grenznähe wohnen, da waren plötzlich die Grenzen zu. Und viele von uns haben schmerzlich erfahren, was es bedeutet, wenn das, was wir als gegeben nehmen, plötzlich nicht mehr da ist. Ansonsten ist unser Bild von Europa natürlich auch ganz stark davon geprägt, wie die Medien darüber berichten, welche Schwerpunkte sie setzen. Michael, du bist ja viel in Berlin unterwegs. Wie nah oder wie fern sind dir denn Brüssel und Europa?
Naja, eigentlich ist man in Berlin ja weiter weg von Brüssel als im Saarland. Aber ich kann eine Geschichte erzählen. Ich war vor Jahren mal auf einer Pressereise nach Brüssel, wo man den Journalisten und Journalistinnen, die nicht ganz so sehr mit der EU zu tun haben, mal die Institutionen vorgestellt haben und die wichtigen Menschen in Europa. Also natürlich nicht alle, aber da noch ein paar. Und da fand ich, dass das schon irgendwie ein unglaublich großes Schiff ist mit vielerlei Verästelungen, wo ich das Gefühl hatte, also das alles publiziert im Blick zu haben. Also das ist schon eine Herausforderung und ziemlich anspruchsvoll.
Zumal ja auch im Laufe der Jahrzehnte viele unterschiedliche Geschichten über Europa erzählt wurden. Eine der größten Europamythen in der journalistischen Berichterstattung wird jetzt 30 Jahre alt. 1994 hat die britische Sun getitelt Now they've really gone bananas und damit polemisch zuspitzend die Europapolitik geframed als überzogen bürokratisch, die ja in erster Linie achtet auf Krümmungsgrade von Bananen oder Gurken. Ich glaube, diese Zeit sind vorbei, wird heute viel differenzierter über Europa berichtet, speziell über die zentralen Herausforderungen, die man gemeinsam lösen will, Klima, Sicherheit, Flüchtlingskrise. Auf diese Bedeutung des Zusammenhalts hat ja auch nochmal Macron in diesen Tagen sehr deutlich und sehr eindringlich hingewiesen. Es lohnt sich vor dem Hintergrund aber mal genauer hinzuschauen, wie die Medien das Thema Europa heute eigentlich anpacken, welche Akzeptanzschwierigkeiten es möglicherweise gibt, wo manche blinde Flecken sind und nicht zuletzt, was das auch für die nahende Europawahl im Juni bedeutet.
Genau, die ist ja jetzt nur 6 Wochen weg und wir haben uns einen kompetenten Gast eingeladen. Es ist Christian Feld, er ist einer der ARD-Korrespondenten in Brüssel. Hallo, Herr Feld.
Hallo.
Herr Feld, Sie sind ja schon seit langen Jahren in Brüssel, also mit einer Unterbrechung in Berlin. Was würden Sie denn sagen, ist der prinzipielle Unterschied, wenn man aus Berlin oder aus Brüssel berichtet? Was ist denn da in Brüssel die besondere Herausforderung?
Also wenn ich es in einen Satz packen müsste, dann ist mein Eindruck, dass ich in Brüssel mehr meiner Arbeitszeit mit inhaltlicher Berichterstattung verbringe. Was meine ich damit? In Berlin habe ich auch über Außen- und Sicherheitspolitik berichtet, aber ein guter Teil der Arbeit war auch das, wie ich würde sagen, Fiebermessen der Ampel. Also wie geht's den drei Parteien gerade? Wer lästert gerade über wen öffentlich und so weiter? Auch auf die CDU habe ich geschaut. Die haben immer mal wieder versucht, einen neuen Vorsitzenden zu finden. Und im Vergleich dazu in Brüssel, hier gibt es keine formalisierte Koalition mit dem Koalitionsvertrag. Hier wird von Dossier zu Dossier geschaut, wie finde ich Mehrheiten. Und ehrlich gesagt, was jetzt diese europäischen Parteien gerade für Streite miteinander haben, spielt im Normalfall eigentlich keine so richtig große Rolle. Ich finde das ehrlich gesagt anstrengender, also nichts gegen die Kolleginnen und Kollegen in Berlin, aber gleichzeitig auch erfüllender. Dann, Sie haben es ja eben schon mal angesprochen, das ist hier nochmal ein anderes System. Also nicht, dass jeder in Deutschland alle Verästelungen des deutschen politischen Systems kennt, aber hier ist es nochmal ein bisschen weiter weg mit der Kommission, mit dem Parlament, mit dem Rat. Und da ist, glaube ich, ehrlich gesagt, die Hauptaufgabe erklären, 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 weil es eben schwierig zu begreifen ist.
Also weniger das politische Klein-Klein, verstehe ich das richtig, über das in Berlin häufig berichtet werden muss, und mehr Inhalte. Haben Sie denn das Gefühl, das wird auch gutiert von Ihren Zuhörern, Nutzern und Zuschauern, dass es mehr um Inhalte und weniger ums Klein-Klein geht?
Um das ein bisschen greifbarer zu machen, denn das eine ist ja das, was wir in den Programmen ausstrahlen und das andere ist, was davon ankommt und wie das dann aufgenommen wird. Wir haben hier relativ viele Besuchergruppen im ARD-Studio Brüssel aus ganz unterschiedlichen Bereichen und das ist wirklich, wirklich gut, ein ganz direktes Feedback zu bekommen. Und wir haben neulich mal so eine Aktion, die hieß Weltspiegel mitmischen, wo wir einen virtuellen Studiobesuch gemacht haben für, bei uns waren das glaube ich 40 Leute, die hier in das Studio reinschauen konnten. Und da habe ich eine zentrale Botschaft, die ich schon mir eigentlich gedacht hatte, die habe ich aber nochmal verstärkt mitgenommen, nämlich dieses Bedürfnis, Erklärung zu bekommen und wirklich das ein bisschen besser zu verstehen, galt vor der Europawahl und erst recht jetzt während und dann auch nach der Europawahl. Also wirklich den Fokus zu legen auf plastische Erklärung, wie läuft das eigentlich ab?
Sie haben ja nun auch schon viel Erfahrung, welche Themen gut funktionieren und welche Themen weniger gut funktionieren. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, so in Ihre alltägliche Arbeit. Welche Themen laufen denn gut und welche nicht so gut?
Also ich kann das ja immer vor allem daran messen, was bei uns nachgefragt wird von den Redaktionen und mit welchen Themen wir im Programm sind. Und ich würde schon auch sagen, dass das auch zeitenabhängig ist. Also ich erinnere mich zurück an die Europawahl 2014, also die vorletzte Europawahl. Da haben wir in erster Linie über die Wattzahlen von Staubsaugern, über Glühbirnen, Energieverbrauch gesprochen. Und ehrlich gesagt, da denkt man sich, was müssen das für selige Zeiten gewesen sein, wo sich der ganze Diskurs darauf beschränkt hat, wie bürokratisch und nicht bürokratisch die EU ist. Da sind, glaube ich, Unterschiede zu erkennen. Ich würde denken, dass ein Thema dann interessiert, wenn man wirklich spürt, das hat was mit meinem Leben zu tun. Und das kann dann eben sowas in Anführungszeichen Einfaches sein, wie dass die Roaming-Gebühren wegfallen. Das sieht jeder, der mit seinem Handy ins EU-Ausland fährt. Aber das kann auch sein, jetzt beim Ukraine-Krieg, wo die EU Hilfe mobilisiert. Das kostet viel, viel Geld. Und da merken Menschen in Deutschland, oh, jetzt wird aber in unserem eigenen Haushalt auch der Spielraum enger und vielleicht können andere Sachen dann nicht mehr finanziert werden. Da, glaube ich, spürt man sehr direkt, wo EU-Politik dann auch mit dem eigenen Leben was zu tun hat.
Was erstaunt ist, dass manche Themen wie zum Beispiel Katar-Gate, also der Bestechungsvorwurf, dass mehrere Länder, unter ihnen Katar, EU-Beamte und Abgeordnete bestochen haben soll, die Ermittlungen laufen ja noch, hierzulande weitgehend untergegangen ist. Irgendwie scheint das bei uns nicht so richtig interessiert zu haben. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, woran liegt das?
Auch da würde ich so ein gewisses Muster ausmachen. Meine Erinnerung, ich war, als die ersten Meldungen kamen, da war ich noch in Berlin, aber ich habe das natürlich auch verfolgt und habe natürlich auch hier mit Kolleginnen und Kollegen im Studio darüber gesprochen, wie das war, als diese ersten Meldungen kamen. Und das war ja nun wirklich, also ein Brett, um das immer etwas flapsig zu formulieren. Da gab es schon sehr, sehr intensive Berichterstattung und vielleicht eine kleine Anekdote. Der Tag, als wirklich diese erste Meldung kam, dass es da auch Verhaftungen gab und so weiter, das ist hier in die Weihnachtsfeier reingeplatzt. Das heißt, da wurde dann die Musik runtergeschraubt und man musste dann ran und darüber berichten. Und dann passiert was, glaube ich, häufiger mal passiert bei solchen komplexen Ermittlungen, bei großen Justizprozessen. Wenn es in das Unterholz der Ermittlungen geht, dann geht das Interesse dann doch ein bisschen weiter zurück. Ich meine, um ein Beispiel aus Deutschland zu nennen, Love Parade-Unglück, da wurde eine Messehalle angemietet, um den Prozess angemessen verfolgen zu können. Und dahinter, nach dem Auftakt, hat niemand mehr so richtig intensiv darüber berichtet. Also das ist einfach so, dass wir wahrscheinlich erst, wenn richtig große Ermittlungsergebnisse da sind, wieder da einsteigen. Aber ich gebe auf jeden Fall recht, da muss man ein Auge drauf haben, weil da geht es ja nun wirklich um den Kern unserer Demokratie, wenn da der Vorwurf im Raum steht, dass da Politik gekauft wird.
Ich würde gerne noch mal auf ein anderes Thema kommen, und zwar, wenn wir uns jetzt mal zurückbeamen, vor ein paar Monaten, da gab es ja wochenlang die Demonstrationen in Berlin und anderswo der Landwirte, also die hier demonstriert haben und vom Kanzleramt und so weiter und so fort. Und da war mein Eindruck, dass ein Teil oder ein Großteil vielleicht sogar der Probleme der Landwirte ja durchaus auf der EU-Ebene zu verorten sind und gar nicht mal so sehr auf der nationalen Ebene, wenn wir jetzt mal diese Dieselsteuer da jetzt mal außen vor lassen für einen Moment. Und da war mein Eindruck, dass bei den Berichten und Artikeln dann eigentlich gar nicht so sehr auf die EU Entscheidung eingegangen wurde. Also ist diese Ebene, dieser Aspekt der EU da manchmal irgendwie auch zu sehr im Hintergrund Ihrer Ansicht nach?
Ja, das könnte sein. Ich versuche das jetzt auch ein bisschen zu rekapitulieren. Ich glaube, im ersten Moment, sorry, wenn ich das so banal sage, im ersten Moment sieht man dann Trecker, die auf deutschen Autobahnen stehen oder die vor deutschen Regierungsgebäuden stehen. Ich hatte den Eindruck, dass in der Berichterstattung darüber, als ja auch transportiert wurde, welche Sorgen und Nöte die Landwirte da umtreiben, dass da natürlich schon drauf verwiesen wurde, da kommt so viel Bürokratie aus Brüssel, klassischer Vorwurf. Und dann der nächste Schritt muss dann ja eigentlich sein, zu gucken, so, da ist dieser Vorwurf und jetzt gucken wir uns diese Gesetzgebung ganz genau mal im Detail an und prüfen auch ein bisschen, wie viel davon ist ein Vorwurf auch von Lobbyverbänden, die da ja nun auch da mit reinspielen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass dann die Berichterstattung danach auch hier in Brüssel stattgefunden hat. Da ja auch zum Beispiel bei einem EU-Gipfel mal hier wirklich unmittelbar vor dem Ratsgebäude auch Autoreifen gebrannt haben. Aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel, um nochmal so den Blick darauf zu richten, wie eng eigentlich die Verbindung zwischen dem, ich sag mal, Berichterstattungsstandort Berlin und Brüssel ist. Also wir tauschen uns, glaube ich, ausreichend aus. Aber das kann man natürlich auf jeden Fall nochmal verbessern, dass wir ständig mit den Berliner Kolleginnen und Kollegen im Austausch sind. Wie seht ihr das? Wie ist der nationale Blick darauf? Wir bringen unsere Sichtweise ein. Und erst dann, glaube ich, wird ein ganzes Bild raus. Und ja, vielleicht ist dieses Thema Proteste vielleicht so ein Beispiel, wo man es noch einen Tick besser hätte machen können.
Also das ganze Bild zeichnen, Dinge erklären, dass die Menschen das verstehen können, das ist Ihnen ganz wichtig. Das wurde uns jetzt ja auch ganz deutlich. Ist Ihnen was anderes als Korrespondent eigentlich auch wichtig? Also sehen Sie es auch als Teil Ihrer Aufgabenbeschreibung, dass Sie auch ein Bewusstsein für Europa schaffen? Also, oder platt gesagt, dass Sie auch Lust auf Europa machen? Oder würden Sie sagen, das ist gar nicht die Aufgabe von einem Brüssel-Korrespondenten?
Interessanterweise ist das eine Frage, die, ich hatte ja die vielen Besuchergruppen schon mal angesprochen, die sehr häufig auch gestellt wird. Was macht ihr als Korrespondentinnen und Korrespondenten in Brüssel eigentlich, um die EU in einem besseren, positiveren Licht dastehen zu lassen, insbesondere die Institutionen? Und meine Antwort ist da wirklich ganz, ganz klar. Ich hoffe, wir machen da gar nichts in diese Richtung. Das ist einfach nicht unsere Aufgabe, hier so eine Art verlängerter PR-Arm der EU-Kommission zu sein. Die haben genug Geld, um ihre eigene Sichtweise zu transportieren. Aber das ist unsere Aufgabe, das dann zu bewerten. Und wenn da gute Dinge passieren, dann berichten wir positiv darüber. Wenn es Dinge zu kritisieren gibt, dann kritisieren wir die. Also man darf nicht in die Falle laufen, weil man den Eindruck hat, ja, das ist diese berühmt-berüchtigte europäische Idee, das ist halt eine super Sache. Mhm. Und dann müssen wir auch ein bisschen dafür tun, dass die noch heller strahlt. Das, würde ich sagen, ist nicht unsere Aufgabe.
Also auch da wollen Sie nicht Partei sein.
Aber interessant ist doch, welche Themen manchmal nicht laufen oder nicht funktionieren oder nicht interessieren. Ich habe neulich mal ein Interview gemacht mit einem Kollegen von Politico, der aus Brüssel berichtet, und der meinte, er hat in seiner Redaktion zum Beispiel das Problem, dass dieses ganze Thema EU-Reform, was ja ein wichtiges Thema ist, also wie man die EU neu aufstellt, vielleicht auch noch so ein bisschen demokratischer gestaltet, als sie jetzt so ist. Und da meinte er, in seiner Redaktion kommt das gar nicht so gut an. Der hat eigentlich noch gar nicht so richtig ausführlich darüber schreiben können. Würden Sie das bestätigen? Also, dass manche Themen, die wirklich wichtig sind, dann, dass man die als Korrespondent dann aber auch schwer los wird?
Wenn man von der Ausgangslage schaut, dass jetzt schon die Institutionen für viele Menschen in Deutschland eher so ein Buch mit 7 Siegeln sind, und wenn man dann noch quasi den nächsten Schritt geht und sagt, jetzt gucken wir uns aber nochmal an, wie diese Institutionen verändert werden können mit Einstimmigkeitsentscheidungen und so weiter, das ist halt wirklich super, super abstrakt. Das ist quasi, um jetzt mal die Computerspielsprache zu benutzen, der Endgegner des Erklärens, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, natürlich müssen wir da drauf schauen. Wir müssen darauf schauen, weil wir ja jetzt am konkreten Beispiel der Ukraine sehen, es gibt Diskussionen, die Ukraine würde gerne so schnell wie möglich in die EU reinkommen. Aber gleichzeitig wissen alle, es ist überhaupt gar nicht möglich, selbst wenn die jetzt ihre ganzen Prüfsteine sehr schnell abwickeln. Die EU selber ist gar nicht in der Lage, neue Staaten aufzunehmen, bevor da nicht eine Reform kommt. Aber das dann so an die Frau, an den Mann zu bringen, nicht ganz einfach.
Ein weiteres wichtiges Thema, über das wir vielleicht auch noch kurz sprechen sollten, ist der Umgang mit Extremismus. Rechtsextremismus ist in Deutschland nicht nur ein großes Thema. Wie ist das auf europäischer Ebene? Ist das für Sie als Korrespondenten auch ein wichtiges Thema, das Sie auf EU-Ebene einordnen, vermitteln und erklären wollen und müssen?
Auf jeden Fall. Und ich sag mal so, das Spektrum ist da natürlich auch riesengroß, wenn man in dieses große EU-Parlament reinschaut, wo man dann schaut, ab wann fängt eigentlich die ganz rechte Ecke an und wie viele Unterschiede gibt es da noch? Ich meine, wenn man jetzt nur nimmt, wir haben halt sehr, sehr viel in Italien über die Partei von Frau Meloni gesprochen, da sagen dann alle immer Postfaschisten und so weiter, und Achtung, Achtung, bisher im normalen EU-Gesetzgebungsalltag verhalten die sich eigentlich ganz gesittet, um das jetzt etwas vorsichtig zu formulieren. AfD hätte ich jetzt vor, sagen wir mal, 2, 3 Wochen, hätte ich gesagt, die spielen in der Gesetzgebung hier eigentlich gar keine große Rolle und da guckt auch niemand so intensiv drauf, weil sie eben in keinerlei Entscheidungsprozesse hier eingebunden sind, weil sie einfach nicht zu den Parteien gehören, die das unterstützen, die Gesetzgebungsvorhaben. Jetzt haben wir natürlich eine andere Situation. Jetzt wird natürlich besonders auf die AfD sehr genau drauf geschaut mit den ganzen Vorwürfen, die es da gibt. Einfluss Russland oder Einfluss China. Ja, natürlich ist das ein wichtiges Thema, gerade auch mit Blick, wie ist das neue EU-Parlament nach der Wahl zusammengesetzt? Wo können sich dann in der sogenannten Mitte, wo können sich da Mehrheiten finden, wenn möglicherweise diese rechtsextremen Parteien mehr Zulauf bekommen?
Herr Feld, der Wahlkampf geht ja jetzt in die heiße Phase. Welche Themen sind für Sie da spannend? Also worauf gucken Sie in den nächsten Wochen?
Ich glaube, wir werden natürlich schon auch ein bisschen versuchen zu erspüren, wie es um Frau von der Leyen steht. Und dann einfach, es gibt ja die großen Sachen, die weiterlaufen. Also auch wenn Wahlkampf ist, muss ja weiterhin geklärt werden, wie wollen wir die Ukraine unterstützen oder wollen wir sie nicht unterstützen. Also auch das normale Geschäft geht uns nicht aus. Und dann wird natürlich spannend zu sein, worauf setzen die einzelnen Parteien? Wo glauben die, können sie anknüpfen? Wie können sie da die Bürgerinnen und Bürger überzeugen, hey, A, diese Wahl ist wichtig und B, wählt uns.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Feld. Dankeschön für Ihre Zeit. Danke.
Prima. Sehr interessant.
Gerne. Medien, Cross und Quer. Der Podcast.